Ihr kennt das aus jüngsten Diskussionen. Die Alten werfen den Jungen vor, es fehle ihnen an der richtigen Arbeitseinstellung. Ginge das so weiter, seien Wohlstand und Wachstum gefährdet. Stattdessen müsse es heißen, härter arbeiten und vor allen Dingen auch länger arbeiten. Aber auch unter den Alten gab es immer schon kritische Geister, die das härter und länger in Frage gestellt haben. Ich denke da unter anderem an den 62-jährigen Schweizer Ökonomen Matthias Binswanger, ein ganz heller Geist, wie ich finde. Zitat, es würde den Menschen insgesamt wahrscheinlich besser gehen, wenn wir etwas gemächlicher wachsen würden. Also mehr Sicherheit hätten, eben dann auf der anderen Seite auch nicht diesen Stress, der einhergeht mit diesem ganzen Wachstum. Zitat Ende. Noch drastischer drückt es ein anderer Intellektueller aus, der amerikanische Schriftsteller Charles Bukowski. Der, würde er heute noch leben, 105 Jahre alt wäre. Zitat. Wie zur Hölle könnte ein Mann es genießen, um 8.30 Uhr von einem Wecker geweckt zu werden, aus dem Bett zu springen, sich anzuziehen, sich zwangs zu ernähren, zu pissen, Zähne zu putzen, Haare zu kämmen und sich durch den Verkehr zu kämpfen, um an einen Ort zu gelangen, an dem man im Wesentlichen viel Geld für jemand anderen verdient und auch noch dankbar dafür sein soll, die Möglichkeit dazu zu haben. Zitat Ende. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Karriere-Podcasts Prototyp von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Mein Name ist Wolfgang Schmitz. Das Zitat von Charles Bukowski habe ich geklaut, und zwar aus dem Buch Sinnmaximierung, wie wir in Zukunft arbeiten, des Zukunftsforschers Tristan Hawkes. Hallo Tristan, du bist heute unser Gast. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich liebe dieses Zitat.
Ja, ich finde das auch klasse. An dem kann man sich sicherlich reiben, und das wollen wir jetzt vielleicht auch mal tun. Warum hast du denn diesen Kultautor der 70er zitiert? Bist du auch der Meinung, dass Arbeit, also unter den aktuellen Umständen, vor allen Dingen eine Zwangsmaßnahme ist und eher Steineklopfen ähnelt als Spaß macht?
Also das kommt immer sehr auf die Profession an, das sollte man natürlich schon sagen. Aber dieser Grundvertrag, den Bukowski dahinter fragt, das finde ich schon wert zu diskutieren, ne? Weil wir kommen natürlich jetzt gerade in Deutschland, ja, also langsam ans Ende des industriellen Zeitalters und merken aber, dass wir noch immer total gefangen sind in diesen alten Abläufen von damals. Und er findet, skizziert das wunderbar. Und natürlich, das mag ich natürlich auch ein bisschen, hängt da noch so ein bisschen Klassenkampf mit drin. Weil es natürlich schon stimmt, dass die Distanz zwischen den Top-Gehältern und den Durchschnittsgehältern natürlich doch sehr weit auseinandergegangen ist. Das ist so am Ende dieses Zitats drin. Aber grundsätzlich finde ich schon wertvoll, eben zu hinterfragen, was sind eigentlich die Abläufe des Menschen in der Arbeits- und Lebenswelt, zumal wir noch aus einer Welt kommen, in der es den Begriff Freizeit gibt als Gegensatz zur Arbeit. Und zu sagen, okay, ich akzeptiere einfach, dass ich 40, 45, wie auch immer, wie viele Jahre einfach eingesperrt bin und Glück habe, dass ich manchmal frei habe, das ist schon eine Sache, ich finde, das sollte man auch hinterfragen dürfen.
Klassenkampf, das Wort habe ich ewig nicht mehr gehört. Könnte man mal wieder ausgraben, zumindest mal zur Diskussion stellen. Okay, gut. Aber das ist vielleicht dann ein Anlass mal für einen anderen Podcast. Bevor wir richtig loslegen, habe ich eine grundlegende Geschichte. Ich kann mir vorstellen, also Ingenieurinnen und Zukunftsforscher oder Zukunftsforscherinnen, da treffen zwei Welten aufeinander. Da sind einerseits diejenigen, die sich konsequent an Zahlen und Fakten halten, und doch diejenigen, die sich auf dem Feld des Ungewissen bewegen. Warum sollten Ingenieure und Ingenieure Leuten wie dir zuhören?
Weil die Ingenieure natürlich diejenigen sind, die das, was die Zukunftsforscher, da nehme ich mich jetzt auch mit rein, postulieren und überlegen, auf und mal wieder einen guten, gesunden Reality-Check unterziehen. Also ich bin, kann ich ja hier sagen, ich bin 32 Jahre alt, also ich bin sicherlich einer der jüngsten Zukunftsforscher. Das bedeutet, ich war immer sehr gezwungen, mich auch stark an Zahlen zu orientieren, weil sonst nimmt dir das niemand ab. Ja, als Guru kann man sich auf die Bühne stellen, als Guru wie mein Vater, und kann da eigentlich Thesen von sich geben und die Leute glauben einem das schon. Ich muss da natürlich ein bisschen anders an die Sache rangehen, ein bisschen mehr auf so aus der Perspektive der Trendforschung, also der Gegenwartsanalyse, und dann das in Richtung Zukunft extrapolieren. Und deswegen glaube ich, gerade vielleicht ich so als Persönlichkeit, wie ich dieses Thema angehe, habe eben auch mit den Ingenieuren wahrscheinlich ein bisschen mehr Schnittmenge, weil ich mich doch auch sehr gerne an Zahlen reibe und sie diskutiere, aber die schon als grundsätzlich relativ wertvoll sehe. Und die Ingenieure, ich sehe das einerseits auf der technischen, bauenden Seite, aber auch so auf der IT-Seite, das sind ganz oft die Leute, mit denen ich mir dann auch Reality-Checks hole. Ja, ist das, was ich mir hier eigentlich überlege, ist das überhaupt machbar? Weil man sieht es natürlich gerade sehr oft, dass eine Menge Leute, die keine Ahnung davon haben, wie man zum Beispiel, wenn das Beispiel gerade her, KI zusammenschraubt, sehr, sehr wilde Thesen darüber haben. Und wenn man da mal mit den Technikern redet, die das zusammenbauen, das Zusammenschrauben jetzt im ingenieurigen Sinne, dann kommt da doch eine gewisse Dissonanz auf, sage ich mal vorsichtig. Und ich weiß nicht alles. Ja? Aber ich habe das Privileg, dass ich den Zugang zu Leuten habe, die das in der Praxis umsetzen. Und das sind eben auch ganz oft die Ingenieure. Ich habe das immer auch ganz groß im Kontext vom Thema Nachhaltigkeit gehabt. Ja? Also da, das würde nie gehen, das geht gar nicht. Und dann redest du mal mit den Ingenieuren und sagst, okay, ist einfach besser und geiler und fertig.
Apropos Reiben, also zum Hintergrund nochmal, Tristan ist der Sohn von Matthias Hawks. Ja, ich kann glaube ich sagen, Deutschlands bekanntesten Zukunftsforscher. Sich reiben, reibt ihr euch an diesem Thema Zukunft oder geht ihr da eine gemeinsam Hand in Hand in die Zukunft?
Naja, wir haben zusammen doch also eine gewisse Form von, ich überspitze es mal, intellektueller Streitkultur gelernt miteinander. Ne? Also es ist immer lustig, gerade bei diesem Thema, worüber wir heute auch sprechen wollen, also Generationsdynamik im Kontext von Arbeit, merkt man, er ist jetzt langsam in dem Alter, wo ihm doch immer mal wieder so einer rausrutscht. Ne? Er weiß es, dass es nicht stimmt, ja, aber dieses Klischee, die Jungs sind faul, die wollen doch alle nur chillen und Work-Life-Balance und wie die ganzen
Denkt Kraft, er so? Heißt. Tatsächlich?
Na, eigentlich nicht, aber manchmal, das wissen wir ja alle, also so ein Generationsklischees, wenn es einem richtig schlecht geht, dann rutscht einem manchmal eins raus. Ne? Das ist schon so. Und tief in uns drin, das kann man ja über die Epochen hinweg untersuchen, war es immer so, dass die ältere Generation, die jüngere Generation faul und wohlstandsverwahrlost und so genannt hat. Ja? Ich bin jetzt 32, ich beforsche Generationen, das ist mein Hauptforschungsfeld. Und ich merke, wie diese Klischees bei mir, obwohl ich sie zahlenmäßig widerlegen kann, schon kommen. Also es scheint ein Urinstinkt zu sein, der rutscht die manchmal eben auch raus. Und daran reiben wir uns dann immer ganz gerne. Und an ein paar, also wir haben natürlich verschiedene Themenfokusbereiche, da gibt es dann immer schon mal wieder so eine kleine Reibung, vor allem jetzt gerade wie im Kontext Arbeit und KI, Automatisierung, da sind wir doch unterschiedlicher Meinung. Und das ist auch gut so, weil wir sehr gut miteinander diskutieren können, sage ich mal. Wir machen auch zusammen selten, aber doch, wenn wir die Energie dafür haben, so Doppelvorträge. Und das sind die Sachen, vor denen ich wirklich nervös werde, weil da kann schon mal ein bisschen reiben, vorsichtig
okay. gesagt. Aber ihr befruchtet euch eher, als dass ihr euch kaputt reibt.
Ja, aber das ist ja auch eine Frage des Diskurses. Ne? Also solange wir das im Analogen, ist meine Erfahrung zumindest gewesen, ja, solange man das beim Analogen hält und nicht im anonymen Digitalen, funktioniert Diskurs eigentlich. Ja? Nur in der anonymen Distanz eskaliert es dann immer in diese Hasseskapaden und diese Scheuklappen, die zugehen. Also ich kann auch mit den Leuten, die völlig anderer Meinung sind als mir, im echten Leben sehr gut diskutieren. Digital mache ich da einfach nicht mit. Das ist eine Policy, die habe ich für mich selber gelesen. Also Hasskommentare und kriege ich mehr als genug. Diese Diskussion, die tue ich mir nicht mehr an.
Hast du nicht das Internet auch mal Höllenmaschine genannt oder so ähnlich?
Mit ja.
Mit Hölle verglichen?
Ja, ich darf das auch, weil ich bin Digital Native. Ne? Also wenn mein Vater das macht, ist es natürlich ein bisschen, gut, der Boomer, der redet jetzt irgendwie schlecht über die nächste Technologie. Aber es ist schon ganz interessant. Also es hat die Zeit erhoben in Deutschland, 84% der jungen Generation, zu der ich mich noch gerade dazu zähle, sind für ein Social-Media-Verbot bis 16. Ja, schon interessant, würde man nicht erwarten. Ne? Also Betroffene wissen es manchmal einfach besser.
Und Hölle, weil da so viel Dreck gestreut wird?
Ja, weil mittlerweile, ich bin ja genau in diesem Übergang aufgewachsen, wo gerade als ich Teenager wurde, wurde es langsam massenfähig. Und die Annahme war diese frühere Zukunft, die ich noch so vor Augen hatte, die mir dann genommen wurde. Ne? Friede, Freude, Eierkuchen, Wandel durch Handel, die Welt rückt zusammen und so. Das ist ja alles im Ende, hat eher das Gegenteil bewirkt, ne, das Netz. Und ich liebe diese Technologie. Ich glaube ja noch daran, aber in der jetzigen Form, wie wir sie haben, macht es halt eher Spaltung und Erzürnung. Oder ein Begriff, den ich dafür gefunden habe, und ich finde, der trifft es sehr gut, abrufbare Empörung. Wir warten alle einfach nur darauf, dass endlich wieder was kommt, über das wir uns aufregen können. Ja, und das merkt man ja, das kommt immer in so Zyklen. Und es geht mir einfach am Nerv, weil es eine tolle Technologie ist, die man fürs Gute nutzen könnte. Und momentan tut sie eher das Gegenteil. Und das wissen jetzt auch die Jungen. Und das spüren die auch. Und deswegen, wie vorhin zitiert, wollen sie auch, dass man das zum gewissen Grad reguliert. Und das finde ich auch gut.
Na, unter diesem Aspekt sind die Jungen ja ein gefundenes Fressen für die Alten. Also die faulen Jungen. Ne?
Genau. Ja, genau. Absolut, ja.
Jetzt mal zu einem, der einer der Älteren ist. Und zwar zu dem Unternehmer Wolfgang Grupp, der vor kurzem, nachdem er sich aus dem Arbeitsleben verabschiedet hatte, Selbstmordversuch begangen hat. Sein Credo war immer, zumindest in seiner berufsaktiven Zeit, früh aufstehen, hart arbeiten, nie aufgeben, nie klagen, nie schwächeln und so weiter, viel Geld verdienen, viel Geld verdienen. Er verlangte, dass das auch seine Belegschaft tut. Ist dein Zusammenbruch so ein bisschen so ein Spiegelbild unserer Gesellschaft? Nur wer an die Grenzen geht, ist etwas wert?
Ich glaube, das war ja auf eine gewisse Art und Weise, weil er wurde ja immer auch sehr angefeindet als so der böse, prototypische, alte Industrielle, ne? So ein bisschen. Obwohl er eigentlich, wenn man ein bisschen genauer nachschaut, ja auch in seiner Firma eigentlich ziemlich tolle Sachen auch für die Mitarbeiter gemacht hat. Er hat viel verlangt, aber auch viel gegeben. Das sollte man, glaube ich, in dem Kontext auch mal erwähnen, weil da eine Menge, so wie beim Klassenkampf, so eine Menge Klischees über den Herrn auch rübergeschmissen wurden, obwohl er sicherlich eine ambivalente Figur ist. Ich glaube, das drückt genau aus, eine Generation, gerade in Deutschland, ja, die Boomer, er ist ja prototypischer Boomer, die ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg den Karren aus dem Dreck gezogen haben, ökonomisch, und uns auch Großteil des Wohlstands, den wir alle genießen, auch geschaffen haben, den auch besitzen, dass diese Selbstidentifikation dadurch, dass die dann, wenn die Arbeit vorbei ist, das war ja auch begründet, eigentlich auch zu einem Zusammenbruch der eigenen Identität führt. Und Das war natürlich früher sehr sinnvoll, ne? So in der Zeitalter der Fabriken, ja, wo der Großteil irgendwie in Kohlminen oder Fabriken gearbeitet hat, da warst du mit 60 zu Tode gearbeitet und bist mit 68 oder so gestorben. Ja? Und heutzutage ist da ein neues Lebensabschnittsfenster und dafür fehlen uns, glaube ich, noch die Kulturtechniken, das ordentlich zu bewerkstelligen. Ja? Und das zu genießen und es auch gut zu finden und sich nicht wie er, glaube ich, das habe ich zumindest aus den Interviews mit ihm gelesen, sich dann nutzlos zu fühlen. Ja? Also das war, glaube ich, ein sehr emblematischer Moment von dieser alten Arbeitswelt und wie sie auch ein bisschen in sich zusammenbricht. Aber das war auch wichtig, glaube ich, als jetzt auch für uns jetzt hier als Diskussionsgrundlage.
Bei der Recherche wegen Herrn Grupp bin ich jetzt auf eine Daten gestoßen. Die Selbstmordrate von Männern ist hierzulande dreimal so hoch wie die von Frauen. Was sagt das über die Gesellschaft beziehungsweise über unsere Arbeits- und Karriereauffassung? Oder anders gefragt, läuft unsere männlich dominierte Arbeitswelt vor die Wand? Ich denke da vor allen Dingen an diese Fotos, ne, die jetzt vor kurzem März mit den Konzernchefs, ich glaube 40 Männer und waren noch so zwei Alibi-Frauen dabei. Okay. Siehst du deine Rolle rückwärts in Zeiten, die wir eigentlich überwunden glaubten?
Eine dieser Alibi-Frauen kenne ich sehr gut, nämlich die CEO von der Commerzbank. Da bin ich Nachhaltigkeitsbeirat und kenne sie jetzt mittlerweile ganz gut und muss sagen, ich würde es vorsichtig formulieren. Also was passiert ist, wenn man so ein bisschen herauszoomt, und ich kann das ziemlich gut beantworten, weil ich mein nächstes Buch auch über dieses Thema schreibe, nämlich über die Krise der Männer, die jetzt gerade entsteht in diesem Identitätskonflikt, dass wir haben uns jetzt eine lange Zeit lang, also wenn man historisch argumentiert, ist die männliche Dominanz in der ökonomischen Form eigentlich mit der Einführung des Pfluges entstanden, ja, im Agrarzeitalter. Und die Dominanz haben wir jetzt eine gute Zeit lang geritten, ja. Ich weiß, sie haben alle so dieses Abbild, ja, in der Steinzeit, Jägersammler, da waren die Männer auch dominant, das stimmt nicht, das war sehr egalitär. Im Schnitt haben die Frauen auch mehr Kalorien für den Stamm organisiert als die Männer, also vorsichtig, ne, mit diesen ganzen Klischees. Aber diese Zeit jetzt, die ging ja auch im industriellen Zeitalter logisch, oder? Also die männliche Physis, da haben wir den Frauen gegenüber einen Vorteil, war ein ökonomischer Vorteil, ganz lange. Und jetzt sind wir in dem Zeitalter, wo die Muskeln immer mehr von den Robotern ersetzt werden und immer weniger das ein Argument wird. Und da entsteht, glaube ich, diese Identitätskrise bei den Männern, die wir jetzt gerade spüren. Der Grund, warum männliche Suizide höher sind, hat noch ein paar andere Gründe dahinter, auch der Fakt einfach, dass wir nicht so gut sind, über Emotionen zu reden und dass auch die Suizidformen, die Männer wählen, welche sind, die eine höhere, in Anführungszeichen, Erfolgsrate haben. Also es ist ein bisschen, ist kein monokausales Thema, aber prinzipiell sind junge Männer jetzt gerade, vor allem die jungen Männer, in ihrer Identitätsfrage völlig in der Krise. Ne? Deswegen wählen die auch alle wie wahnsinnig in Deutschland die AfD. Ne? Also über ein Drittel der jungen Männer hat die AfD.
Warum? Weil sie da so ein Männlichkeitsideal sehen? Weil die das fördern? Oder?
Weil die das alte Bild wieder zurückversprechen. Dass du wirst durch deine, du als Mann, das reicht und du leisten und wirst, du gehst dafür in die Arbeit, kommst zurück, bringst die Brötchen auf den Tisch. Dieses Bild verkaufen die ja. So ein Männlichkeitsbild der 1950er. Mhm. Und Männer, junge Männer vor allem, das weiß ich aus dem eigenen Leben, wir brauchen Vorbilder. Und jetzt ist es ist eine große Vorbildslücke, ne? Weil natürlich in diesem sehr starken, ja, jetzt kennen wir jetzt aus dem Begriff Woke, ja, aber in diesem Kulturkampf, der da stattfand, wurde natürlich auch viel verhandelt, was ist Männlichkeit und müssen junge Männer androgyn werden und so, das wollen Männer auch nicht. Und in dieser Lücke zwischen dem uralten, ja, ich würde sagen höhlenmenschlichen, obwohl wir ja schon etabliert haben, ganz sowas nicht, Männerbild, ne, und dem sehr postmodernen Männlichkeitsbild, da ist eine große Lücke und die wird gerade gefüllt von allen möglichen, entweder reaktionären Parteien oder Männlichkeitsinfluencer, gibt es ja auch mehr als genug. Also diese These, sich durch Status und Besitz und Arbeit zu definieren, das macht gerade so ein bisschen ein Comeback. Ne? Deswegen gehen ja auch viele junge Männer diesen ganzen Kryptonummern da auf den Leim, ne? Weil da sehr schnell versprochen wird, du in der Männlichkeitswert wirst jetzt wieder erhöht, weil du bist Billionär und Ferraris und Frauen und so. Das sind sehr einsame junge Männer.
Ja, also
ich mache mir mehr Sorgen wegen den Männern als wegen den Frauen. Wenn man sich Abschlüsse in Deutschland anschaut, sieht man, also 56%, glaube ich, mittlerweile, oder 54, so um den Dreh, der höheren Abschlüsse werden von Frauen gemacht. Ja, wenn wir ein meritokratisches System haben, wo wir sagen, nach höherem Bildungsstand kommst du, obwohl die gleich auch nicht mehr so funktioniert, in höhere Positionen, warten wir 20, 30 Jahre. Dann dreht sich das Ganze. Wenn die Fähigkeiten, die man heutzutage zum Führen braucht, eher welche sind, die auf Emotionalität und nicht so stark auf Physis basieren, dann würde es doch auch logisch Sinn machen, dass die Frauen da immer mehr in Führungsrollen kommen. Ja, also da kann man Quoten machen. Wir würden wahrscheinlich in 50 Jahren eine Männerquote in den Führungsetagen brauchen. Das finde ich ganz interessant.
Okay, dazu würden mir auch viele Fragen jetzt einfallen, aber wir verlieren so ein bisschen den Faden, weil dieses Frauen-Männer-Thema ist eins und das ist ein Riesenthema. Und das vielleicht in einer anderen Sitzung mal. Aber du hast geschrieben, zurück zu den Generationen, die Generationen vor uns kippen uns die Welt als Scherbenhaufen vor die Füße und wir dürfen aufräumen. Dein erstes Buch heißt ja entsprechend Unsere fucking Zukunft. Muss deine Generation erstmal den Müll wegräumen, bevor sie überhaupt richtig leben kann? Das ist, seid ihr eher so Müllmänner und Müllfrauen?
Ja, das war natürlich stark auch im Kontext der Nachhaltigkeitsfrage bezogen. Mhm. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als wüssten wir erst seit vorgestern, dass der Klimawandel und unsere Art zu wirtschaften nicht ewig so funktionieren wird und das endlos Wachsen auch nicht unbedingt gut gehen wird. Das war irgendwie schon allen klar. Man hat auf Pump gelebt. Und vor allem, mein zentraleres Argument dahinter ist eher, dass wir demografisch auf Pump gelebt haben. Ja. Also, wenn man sich die Rentendebatten momentan anschaut, also, da muss man echt kein Mathematiker sein, um zu sehen, dass dieses System in dem Sinne nicht haltbar ist. Wir uns das aber weiter, und das ist natürlich auch Realpolitik mit dabei, einfach zerschießen. Ne? Und jetzt steht die junge Generation vor einem Renten-Erb-Wohlstandsverteilungssystem, das nicht mehr funktioniert, und auch vor einem Klimasystem und Wachstumsparadigma, das so nicht mehr funktioniert, und müssen es jetzt aufräumen. Und das, man kann das ja auch als motivierenden Aufruf sehen. Ja, jede Generation hat was aufräumen müssen. Die Boomer haben den Schutt und die Asche und die Ideologie der NS-Zeit aufräumen müssen. Ja, also da hat jede Generation hat ein Recht auf, wie man so möchte, ihre Rebellion, ihre Krise und auch auf ihren Wandel. Und ihnen das abzusprechen und einfach zu sagen, ihr habt es doch so gut, schaut mal, wie viel Wohlstand ihr aufgewachsen seid, das halte ich für gefährlich, weil es eben, das nimmt die Wirksamkeit, es nimmt einer Generation die Selbstwirksamkeit, die sowieso schon das Gefühl hat, dass sie jede Sekunde mit dem gesamten Weltschmerz konfrontiert ist, egal welches Browserfenster du aufmachst, immer sind nur Katastrophen, Untergang, da resigniert man irgendwann und da kämpfe ich gegen an.
Okay, das Sagen haben aber, dann nehme ich mal dieses Bild auf mit den 40 Konzernchefs, vor allem die Alten. Damit spreche ich natürlich auch die Politik an. Siehst du überhaupt bei den Alten die Bereitschaft, sich den Problemen der Jungen anzunehmen? Du hast eben Stichwort Rente gesagt, Klimawandel. Mhm. Sind das überhaupt Dinge, wo du das Gefühl hast, ja, die wollen da wirklich vorankommen? Und Nachhaltigkeit. Ich denke jetzt auch an die EU und das Abkommen mit den USA jetzt. Die wollen jetzt Gas und Öl in den USA kaufen und so. Und man fragt sich, hallo, was soll das? Ne?
Von wollen kann da, glaube ich, keine Rede sein. Das ist eher so, ich glaube, eine Strategie à la Witte. Ne? Man küsst dem König die Füße und wartet, bis er weg ist. Das kann man schon machen. Also die Mengen an EU-Tarifdiskussionsexperten, die ich jetzt gesehen habe, vermeintlichen, bisschen lächerlich. Also ich glaube, die machen das gar nicht so blöd. Die realisieren schon, wer da vor ihnen sitzt und wie man mit so jemandem umgeht. So, das vielleicht mal dazu. Grundsätzlich, dieser Generationenkonflikt, den man so stark wahrnimmt, der ist, glaube ich, vor allem medial überzogen. Ja, also in Realität, das hat man sehr schön gesehen, zum Beispiel bei den Fridays for Future Protesten. Am Anfang waren das Schüler, junge Leute. Und im Laufe der Zeit, wie das untersucht, konnte man sehen, dass eigentlich im Ende fast jede Generation gleich stark vertreten war. Ja, also wir Homo sapiens sind auch schon fähig zu sagen, wir wollen eine bessere Welt für die nächsten Generationen hinterlassen. Das ist schon etwas, das wir auch immer hinbekommen haben. Das funktioniert jetzt langsam aufgrund von Demografie ein bisschen schwieriger. Aber dieses Klischee, die Boomer wollen nur den jungen Generationen wie Eis wegnehmen, davon halte ich nicht so viel. Das Problem ist eines, das du auch schon angesprochen hast, nämlich eines der Realpolitik. Es ist einfach so, wenn du Mehrheiten gewinnen möchtest in diesem Land, musst du gezwungenermaßen Politik für Rentner machen. Und das wird sich nur weiter zuspitzen. Es gibt mehr von ihnen. Sie wählen meistens loyaler. Ne? Wenn man sie einmal hat, bleiben sie. Und sie sind natürlich kriegbar. Ne? Also es ist kein Zufall, dass immer kurz vor der Wahl die Rente noch ein bisschen angepasst wird, noch ein bisschen hochgeschraubt wird. Es ist einfach ein sehr großer Wahlblock. Und jeder weiß das. Wir haben zu wenig junge Leute, die nachkommen. Auch wenn man die aus dem Ausland importiert, dürfen die dann nicht unbedingt gleich in Deutschland wählen. Das heißt, es gibt ein realpolitisches Interesse der Großparteien, die wirklich Macht haben, die wirklich was verändern können, die in den Strukturen verankert sind, eigentlich nur für Rentnerpolitik zu machen. Und das wird sich nur zuspitzen. Und das macht mich in erster Linie nervös. Da gibt es auch Lösungsvorschläge. Aber wir werden da gerade Opfer unseres eigenen Erfolges, nämlich dass wir auf einmal so lange leben und so viel Wohlstand haben, dass wir nicht mehr so viele Kinder produzieren müssen, um uns für das Alter abzusichern. Und das fällt uns jetzt auf die Füße.
Also die Politik, die dann für die Alten gemacht wird, das ist ja die eine Sache. Und dann noch natürlich momentan gibt es natürlich viele Dinge, die uns wirklich belasten, Krisen jeglicher Art, die aktuell angegangen werden müssen. Vergessen wir doch über die Zukunft. Ich habe immer das Gefühl, uns fehlt irgendwie so eine Art Perspektive, irgendwie sowas Positives, was uns ja positiv in die Zukunft blicken. Irgendein Bild, irgendwie ein Idealbild, irgendein Vorbild. Mir fällt da gerade nichts ein. Dir?
Ja, deswegen kann man das vielleicht auch so sagen, deswegen haben ein paar Zukunftsforscher, da glaube ich, kann ich mich auch zu inkludieren, momentan eine Menge gekämpft in diesem Themenbereich, weil ich bin draufgekommen vor 2 Jahren oder so, ich bin eigentlich ein wütender Optimist. Ja? Ich bin optimistisch, ja? Aber ich merke, man muss das mit einer anderen Energie bringen. Wie du es gerade sagst, die Zukunft ist irgendwie hinter so einem Nebel der Omnikrise verschwunden. Und wenn man jetzt sagt, ich bin Optimist, dann sagt er, oh, das ist aber süß, das ist ein bisschen naiv, gell? Das, ja, oh, süß. Und diese Naivität, ich finde ja auch radikale Naivität eigentlich ganz schön, aber sie löst es momentan nichts. Das heißt, ich möchte den ganzen Pessimisten, die jetzt wirklich wahrlich viel Munition haben, ich meine, fällt dir auf, wie viele Sätze immer beginnen mit das Problem ist, ja? Also ich kann es nicht mehr hören, dass man diese Wut, die Pessimisten jetzt gerade haben, die Munition, ihnen wegnimmt und sie umdreht für was Positives. Vielleicht nur ein kleines Beispiel, nur um vielleicht mal ein bisschen greifbar zu machen, wo ich glaube, wir nach dieser großen Omnikrise, die auch notwendig ist für den Wandel, um uns aus dem fossilen industriellen Zeitalter ins nächste zu bringen, was danach auf uns wartet, die Nullgrenzkostengesellschaft zum Beispiel. Wenn man sich die Entwicklungen anschaut, von wie sich erneuerbare Energien, Speichertechnologien und entwickeln, sind wir in den nächsten 20, 25 Jahren an dem Punkt, wo wir Ubiquität haben. Das heißt, wir haben so viel Energie, dass wir nicht mehr wissen, wohin damit. Was macht das mit unserer Wirtschaft? Wenn wir nicht mehr an dieses Nullsummenspiel gebunden sind, wir haben eine fixe Menge an Energie im Planeten, die nennt sich Erdöl, Dinosauriersaft, und wenn die leer ist, dann war's das. So, wir gehen eine ökonomische Stufe weiter. Wir kommen dann in die hedonistische Nachhaltigkeit, wo man so viel konsumieren kann, wie man möchte. Dahin werden wir kommen, und solche Zukunftsbilder müssen wir wieder aufzeichnen, weil momentan, du sagst es völlig zu Recht, hat keiner mehr Bock auf die Zukunft, und deswegen versuchen so viele Leute, sich wieder in die alte, schöne, gute Vergangenheit zu flüchten, die gar nicht so schön war, wie man sich einbildet.
Okay, ich bleibe jetzt mal einfach in der Gegenwart, obwohl ich gerade von der Zukunft sprechen wollte oder darauf zu sprechen gekommen bin, so rum. Es heißt, die Jungen hätten ja nur Work-Life-Balance im Kopf. Stimmt das und ist das so schlimm, dass die, also wenn das denn überhaupt stimmt, siehst du das dramatisch oder stimmt dieses Bild alleine gar nicht?
Das ist doch, also der Begriff an sich ist ja schon eine Kreatur. Ne? Work-Life-Balance, das bedeutet, man muss das Leben mit der Arbeit balancieren, ergo man lebt bei der Arbeit nicht. Ja? Ich weiß nicht, wer die Serie Severance gesehen hat, kann ich nur sehr empfehlen.
Ich nicht.
Ganz kurz die Prämisse. Du hast einen Chip in dir und jedes Mal, wenn du in die Arbeit gehst, bist du 8 Stunden ein anderer Mensch und wenn du wieder rauskommst, hast du diese Zeit vergessen. Das bedeutet, es ist wirklich so, als würdest du reingehen, 8 Stunden quasi schlafen, bist eine andere Person und kommst dann wieder raus. Ist das das Bild, das wir wirklich von Arbeit haben? Ist das wirklich so? Ich muss arbeiten für meine Freizeit. Eine Zeit lang hat das auch gestimmt. Ja, das war in der industriellen Revolution und auch in Ordnung. Und wir wollen uns ja auch als Gesellschaft weiterbewegen. Das heißt, Work-Life-Balance finde ich ein Untier als Begriff. Jetzt ist das natürlich auch ein Kampfbegriff geworden. Ja, also wirklich Klischee sondergleichen. Wenn man mit seinen Kindern und seiner Familie gerne auf Urlaub fährt im Sommer, ja, obwohl man einen Job hat, dann macht man auch gerade Work-Life-Balance. Ist das was Negatives? Ich glaube nicht. Also dieser Begriff hat sich im Kultur- und Generationskonflikt einfach verloren und ist, glaube ich, nicht mehr brauchbar mittlerweile. Wenn wir sagen, okay, wofür es gebraucht wird, die Jungen wollen weniger Arbeitsstunden in der Woche absitzen, das stimmt. Können sie auch, weil die Produktivität gestiegen ist. So, also das ist in Ordnung. Aber der Begriff, der hängt mir zum Hals raus.
Aber was muss sich da ändern? Ich meine, da muss sich eine ganze Kultur ändern, eine ganze Arbeitskultur. Oder besteht da auch eine Chance, wenn die Alten, die Babyboomer dann in Rente gehen, dass sich dann alles wandelt automatisch? Oder wo siehst du da so einen Hebel?
Also, ich würde es mal vorsichtig so sagen, das Industrielle, darauf basiert das ja, deswegen haben wir auch immer gerade diesen Streit, ich hatte Merz ja neulich gesagt, ne, wir müssen alle nur ein bisschen mehr Arbeitsstunden noch reinwürgen, dann wird die deutsche Wirtschaft wieder wachsen, das ist Blödsinn, das wissen wir aus
allen. Vor allem, weil die Leute, man weiß ja, dass wenn man mehr arbeitet, nicht produktiver wird.
Ja, also, eben, alle
kann ich 8 Stunden und dann noch 4 Stunden am Tag draufhauen, das schafft einen, ne? Ist ja logisch.
Ja, man ist im Schnitt 4,5 Stunden am Tag produktiv in der Arbeit. Das variiert natürlich pro Branche, aber so. Also das muss man vielleicht erstmal in erster Linie verkraften und sich dann eben überlegen, wie passen wir unsere Arbeitswelt an diese neue Realität an? Wieder ein Thema vielleicht des Optimismus ist, ja. Wenn die ätzenden Redundanzarbeiten, wo man immer dasselbe macht, von Automatisierung, von Robotik, von KI übernommen wird, dann ist das doch gut für uns. Dann ist es doch eine fantastische Zukunft. Und darauf habe ich auch Bock. Ja? Bedeutet aber, und deswegen fällt es uns in Deutschland so schwer, wir waren oder sind einfach zu gut in der Industrialisierung gewesen. Wir definieren uns ja auch dadurch. Oder? Autos bauen, Fabriken und so. Das ist, was man als deutsche Wirtschaft sieht, als unseren Motor. Und deswegen, glaube ich, gibt es gerade diese regressiven Tendenzen, sich wieder in diese Welt der abgepackten Arbeitsstunden und einfach ein paar mehr reinwürgen und dann wird schon wieder zu flüchten. Das ist eine Illusion. Ja? Und je früher man auf die Produktivitätsstatistiken, die ich auch in meinem Buch endlos zitiert habe und verwendet habe, achtet, desto eher können wir uns davon lösen. Ich verstehe, dass es schwer ist, uns davon zu lösen. Zumal ja auch diese Boomer-Generation so erfolgreich damit geworden ist. Aber die Menschheit, unsere Zivilisation verändert sich und wandelt sich zum Besseren. Und auch sollten wir uns freuen.
Ich zitiere dich nochmal. Und zwar hast du gesagt oder geschrieben, die Zeitenwende, in der wir uns befinden, vom Industrie- zum Informationszeitalter, bringt eine Menge kreative Zerstörung mit sich. Sind die Menschen überhaupt zur Disruption bereit? Ich habe immer das Gefühl, Veränderung macht den Leuten Angst. Deshalb auch zum Beispiel, dass da Parteien gewählt werden, die zweifelhaft sind. Oder die
Vergangenheit besprechen.
Ja, genau, die Vergangenheit besprechen. Den Menschen macht das Wort Veränderung Angst. Siehst du da Licht am Ende des Tunnels, dass sich da was ändert? Weil das wäre ja Voraussetzung, um was zu ändern, um die Arbeitswelt neu aufzustellen.
Änderung um des Änderungswillens wirst du nie verkaufen können, vor allem den Deutschen nicht. Ja? Also die deutsche Angst ist schon ein echtes Phänomen. Deswegen bin ich auf eine paradoxe Interventionsart und Weise auch sehr dankbar über die Krise, die wir jetzt gerade haben, weil sie es erzwingt. Ich glaube, wenn man jetzt Umfragen, gab gerade heute von EU-Poll eine neue, schaut, dass die Richtung, in die man lang geht, ist die richtige, sind wir alle hier im roten Bereich. Ja, das bedeutet, so wie es jetzt gerade läuft, kann es nicht mehr weitergehen. Und das ist auch diese kreative Zerstörung, die da jetzt entstehen muss, sodass wir uns verändern. Der Mensch ändert sich nicht, wenn es gut läuft. Macht er Sinn? Würde ich auch nicht. Ja? Never change a winning system. Aber das System isn't winning anymore. Und jetzt müssen wir das eben ändern. Deswegen, ja, es ist schade, dass wir das nicht von innen, von uns heraus können, einfach sagen, ja, wir wandeln uns jetzt. Aber dann kommen eben externe Faktoren, die wir an jeder Ecke gerade spüren und dann ändern wir was. Ich möchte vielleicht nur mal ein Beispiel geben. Ja? Russland marschiert in der Ukraine ein. Deutschland, Österreich, ist ja noch immer ein bisschen, aber Deutschland zum Beispiel, völlig abhängig von fossilen Energien von dort, hat es innerhalb von ein paar Jahren umgekrempelt. Es geht also. Wir sind eine resiliente Spezies. Wir haben auch resiliente Systeme, die sich anpassen können. Man sieht das nur immer so schwer. Ne? Der Fortschritt ist immer so schwer erkennbar. Aber also, um auch jemanden zu zitieren, wir schaffen das schon.
Okay. Ein Teil einer möglichen Veränderung könnte auch durch eine neue Bildung vielleicht entstehen. Ich nehme das Stichwort Weiterbildung jetzt mal auf, dem du dich ja auch, glaube ich, gewidmet hast. Wir hangeln uns immer sehr in der Weiterbildung auch dort an sachlich-fachlichen Themen weiter. Du hast geschrieben oder auch gesagt, zwischenmenschliche Kompetenzen seien vielleicht vernachlässigt worden. Ist das so?
Ja, hast weil das natürlich das, was jetzt nicht menschlich ist, wenn man so möchte, also was nicht auf diese ganzen Soft Skills, die man ja eine Zeit lang in den Führungsebenen rumgetragen hat, basiert, das können einfach Maschinen besser, früher als später. Also wenn man das als Zukunftsinvestition nehmen möchte, was so, dann wäre ich, also so ich jetzt, wenn ich jetzt Lagerarbeiter werde, weiß ich ja, dass früher oder später die Maschinen mir den Job nehmen. Logisch, weil es einfach im Ende billiger und effizienter sein wird, das mit Robotern zu machen. Und deswegen eben, worauf kann man sich besinnen, wovon brauchen wir auch mehr? Ja, und das war eben und ist eben auf eine viel eine paradoxe Art und Weise die Menschlichkeit. Ja. Es ist kein, also Empathie, Zwischenmenschlichkeit, all diese weichen Werte, die werden jetzt eher zum Wettbewerbsvorteil als ein nice to have, gerade auch in Führungsetagen, weil all die anderen Jobs, die das nicht benötigen, die werden halt zunehmend automatisiert werden. Das ist Job- oder Arbeitsweltevolution 101. Und das ist, glaube ich, relativ klar. Also insofern, ich würde den Ingenieuren keine Angst machen, die jetzt nicht unbedingt für ihre massive, endlose Empathie und Soft-Skills-Fähigkeiten bekannt sind. Irgendjemand muss aber diese ganzen Roboter noch immer zusammenbauen, diese ganzen Maschinen. Also keine Sorge, die sind sicher.
Ja, apropos Ingenieurinnen und Ingenieure, welche Rolle nehmen die denn in Zukunft ein? Oder welche, vielleicht eine Rolle rückwärts aus, welche Rolle haben die eingenommen? Eher die der Weltverbesserer oder der Krisenverursacher? Wie siehst du das und wie siehst du dann deren Zukunft?
Weltverbesserer, ganz klar. Also der Lebensstandard, den wir genießen, ist natürlich oft, gerade auch in Deutschland, auf den Schultern von Ingenieuren gewachsen. Und jetzt, also der Ingenieur, der jetzt sagt, ist mir aber egal, ich will jetzt einfach noch die nächsten 20 Jahre Verbrenner zusammenschrauben, weil das habe ich halt so gelernt, das ist ein bisschen sehr stur. Ja, aber die Ingenieure sind auch die, die gerade die Explosion der erneuerbaren Energien zu verantworten haben im besten Sinne. Ja. Wir haben in Europa letztes Jahr zum ersten Mal mehr Erneuerbare als fossile Energie produziert. Wer waren das? Innovative Ingenieure haben das am Ende gebracht. Ja. Also einfach, wenn man so möchte, viel Verantwortung, viel Macht, sollen sie gefälligst fürs Gute verwenden, tun sie auch.
Jetzt abschließend einen Blick tatsächlich in die Zukunft. Wie sehen Karrieren in 5, 10, vielleicht 20 Jahren aus? Also jetzt mal positiv gedacht.
Absolut. Vermutlich fragmentierter und beschleunigter. Ne? Also wir haben ja noch in unserem Bildungssystem, da referenziere ich auch die Frage, die du vorhin ein bisschen gestellt hast, die ich natürlich verwerflicherweise nicht ordentlich beantwortet habe. Wir haben ja diese Tendenz zu sagen, am Anfang des Lebens bildet man sich aus, ne? Und dann arbeitet man 40 Jahre lang den Job und dann gibt es Rente. Dieses Modell ist vorbei. Ne? Das hat natürlich eine lange Zeit lang, hat das Sinn gemacht, ne? Zu Tode gearbeitet und fertig. Aber so funktioniert es heutzutage eben nicht mehr. Das heißt, eine Karriere wird eben abwechslungsreicher. Das sehen wir schon. Die Jobwechselraten sind höher. Ja? Das vor allem bei den Jungen. Das wird sich wahrscheinlich auch wieder ein bisschen beruhigen, wenn die Unternehmenskulturen sich an die Bedürfnisse dieser Generation auch anpassen. Nichtsdestotrotz glaube ich, die Arbeitswelt, die Entwicklungswelt, die wird nicht schlafen. Man wird sich auch im Leben immer weiterbilden müssen. Um es vielleicht greifbar zu machen, ich erinnere mich aus meiner Studienzeit, wenn man da jemanden gesehen hat, der so 40, 50 war, hat man so gedacht, da ist aber irgendwas in seinem Leben schief gegangen, oder? Oder irgendwas stimmt da nicht. Das wird die Norm. Und da wird man eher denken, nice, ja gut, weiter so. Also ich glaube, das wäre vielleicht der greifbarste Switch, weil eben, auch wenn wir denken, KI will kommen und alles erlösen und dann müssen wir nie wieder programmieren oder so, das ist alles Blödsinn, ja. Wenn das durch ist, dann will ich jetzt gefälligst endlich in den Weltraum und dann machen wir noch mehr Ingenieure. Also her damit.
Also die Zukunft wird gut. Krisen sind auch dazu da, um überwunden zu werden und aus diesen Krisen zu lernen. Richtig? Wäre das so
ein Abschlusssatz auch? Wir Zukunftsforscher haben uns mit den Historikern, mit unseren Erzfeinden alliiert und haben uns das mal angeschaut, ja, und haben gesehen, jedes Mal, als es so eine fette Omnikrise gab, ist es danach besser geworden. Ja, und es war auch ganz oft lustigerweise mit Pandemien verbunden. Ne? Die goldenen 20er, ja, die waren nach der spanischen Grippe. Was kam nach der Pest? Die Renaissance. Ja? Also es ist schon klar, es ist tragisch, es ist grässlich, aber wir sind eben eine adaptive, resiliente Spezies, wenn man so möchte. Ich glaube, wir sind so ein bisschen, wir haben uns ja immer so ganz an die Spitze der Evolutionskette gesetzt. Eigentlich sind wir die Kakerlaken des Planeten. Man kriegt uns einfach nicht klein.
Okay. Lieber Tristan, ich hoffe, wir gehen nicht als Feinde auseinander, weil ich habe unter anderem Geschichte studiert und Deshalb, weil du von Lieblingsfeinden gesprochen
hast. Nein.
Ich hoffe, wir können noch miteinander reden. Also ich glaube, die letzte halbe Stunde ist eigentlich Indiz dafür, dass es geht zwischen uns.
Ja, und ich danke dir für das schöne, angenehme und informative Gespräch. Und ja, bis dahin.
Ich habe zu danken. Man sieht, in der Krise entstehen oft neue Allianzen. Ne?
Genau.
Danke.
Danke.